Liebe Brüder und Schwestern, wir wissen alle, dass es nicht besonders gut bestellt ist um die christlichen Ehen in unserem Land. Und leider zeigen auch die Ehen in den christlichen Gemeinden hier und da Auflösungs- und Verfallserscheinungen. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat es, wie ich meine, sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagt es so: Die moderne Ehe, unsere Ehe heute, die Ehe in unseren Tagen, gleicht einer belagerten Festung. Die draußen sind, wollen hinein. Und die drinnen sind, wollen hinaus. Ist das nicht seltsam? Es gibt junge Leute oder Unverheiratete, die haben keinen sehnlicheren Wunsch, als zu heiraten. Und dann sind sie 1, 2, 3 Jahre verheiratet, dann haben sie schon manchmal keinen größeren Wunsch mehr, als aus dieser Ehe auszubrechen. Wo liegt der Grund dafür, dass so viele Ehen unglücklich verlaufen? Man hat geheiratet, man war verliebt, man hat sich nichts Schöneres vorstellen können. Wo liegt der Grund, dass viele Ehen schon nach kurzer Zeit ein Nebeneinander sind, manchmal sogar ein Gegeneinander werden? Ich glaube, es gibt sehr viele Gründe, genau wie für mangelndes Gebetsleben auch. Aber einen Hauptgrund sehe ich in mangelnder Vorbereitung. Zu viele schlittern in die Ehe hinein, denken, so schwer wird das nicht sein, wir lieben uns doch und das wird schon gut gehen, bereiten sich aber nicht vor auf die Ehe. Studieren nicht im Wort, was Gott über Ehe sagt, lesen kein hilfreiches Buch oder hören CDs oder was es alles geben mag, verwenden kein Material, machen keine Ehevorbereitung und dann später geht es manchmal sehr schnell schief. Nun, wir haben die beste Vorbereitung für das Eheleben und auch die beste Anleitung natürlich in der Schrift. Wir haben eben einen wichtigen Abschnitt gelesen aus dem Epheserbrief. Ich glaube, dass nie etwas Größeres über die Ehe gesagt worden ist, als hier durch den Apostel Paulus. Und er nennt uns Bausteine, er nennt uns Elemente, er nennt uns die Inhalte einer Gott wohlgefälligen, schönen, gesegneten und auch glücklichen Ehe. Und der erste Baustein, er zitiert aus dem Alten Testament Gottes Grundordnung für die Ehe. Die finden wir in 1. Mose 2,24, das zitiert er hier. Das brauchen wir gar nicht aufschlagen, wir haben es hier in Epheser 5. Da sagt die Bibel, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Eine Ehe beginnt mit dem wirklichen Verlassen von Vater und Mutter. Natürlich ist hier ein Verlassen im guten Sinn gemeint. Nicht, dass jemand die Türe zuknallt und geht und sagt, endlich bin ich hier raus, sondern ein Verlassen in Dankbarkeit für all das Empfangene, in Ehrerbietung. Die Eltern bleiben die Eltern, solange sie leben und solange wollen wir sie ehren. Aber ein wirkliches Verlassen. Ich erzähle ein Beispiel, dann wird deutlich, was hier gemeint ist. Ich kenne einen Mann, er heiratete und bezog auch mit seiner jungen Ehefrau eine separate Wohnung. Aber weil seine Mutter in derselben Stadt lebte, ging er mittags zum Mittagessen immer zu seiner Mutter, anstatt zu seiner jungen Frau. Natürlich musste die erst kochen lernen und hat vielleicht noch manches Brandopfer auf dem Herd gebracht. Ja, das kann sein. Aber er ging immer zu seiner Mutter und die junge Frau saß alleine zu Hause. Der Mann kam nicht. Die hat sich das ein Vierteljahr lang angeschaut. Ich meine, sie hat lange Geduld gehabt. Und dann hat sie sich ihren Gatten vorgeknöpft und hat gesagt, mein lieber Freund, mit wem bist du eigentlich verheiratet? Mit mir oder mit deiner Mutter? Überleg's dir gut. Und er hat sich's überlegt und ging von da an zu seiner jungen Frau. Und ich ging zu seiner alten Mutter und erklärte der, dass das richtig ist, wie ihr Sohn handelt. Ihr lieben Muttis, schaut mich nicht so streng an. Natürlich darf ein Sohn noch ab und zu bei der Mutter essen, ja? Meine Mutter, vor einem Jahr hat sie noch gelebt, war sie 91,5 Jahre. 4 Wochen vor ihrem Heimgehen habe ich zum letzten Mal bei ihr gegessen. Sie hat noch so gut gekocht wie eh und je, mit 91 Jahren. Aber doch nicht jeden Tag. Da ist kein wirkliches Verlassen gewesen. Und es geht nicht nur um das Essen. Ich kenne Ehemänner, die müssen eine Entscheidung treffen in der Familie. Und anstatt, dass sie das zuerst mit ihrer Frau besprechen und zusammen vor den Herrn bringen, gehen sie zu ihrer Mutter und reden mit der Mutter darüber und präsentieren dann die Entscheidung der Frau. So etwas bringt natürlich Spannung in die Ehe. Da ist nicht ein wirkliches Verlassen geschehen. Und darum, in diesem Sinne ist das gemeint. Mann und Frau bilden eine neue Keimzelle der Gesellschaft und haben Gemeinschaft in allem, besprechen alles zuerst miteinander, auch was Kindererziehung und alle Fragen des Lebens angeht. Und dann kann man natürlich auch andere um Rat fragen. Auch die eigenen Eltern, selbstverständlich. Das würde auch bedeuten, sie zu ehren. Paulus nennt einen zweiten Grundstein, er zitiert ihn aus dem Alten Testament. Da sagt die Schrift, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, natürlich die Frau auch, die verlässt auch Vater und Mutter, und wird seiner Frau anhängen. Anhängen. Hier zitiert Paulus ja aus dem Alten Testament, das in Hebräisch geschrieben ist, und da steht im Hebräischen ein Wort, das heißt ganz wörtlich, er wird an seine Frau angelötet werden. Wir würden heute sagen, angeschweißt werden. Aber schweißen kannte man damals noch nicht. Schweißen ist eine moderne Erfindung. Aber zusammengelötet werden, das war die denkbar festeste Verbindung, die es im Altertum gab. Man konnte sich keine festere Verbindung vorstellen, als wenn etwas gelötet war. Ist ja auch sehr fest, ja? Wird verschmolzen miteinander und kann nicht mehr reißen, wenn es richtig gemacht ist. Und dieses Wort gebraucht Gott. Und da sehen wir die Gedanken unseres Schöpfers, was Ehe angeht. Eine Ehe soll ein Leben lang halten, zusammengeschweißt werden, bis der Tod euch scheidet. Nicht bis sie jemanden kennenlernt, der ihre Bedürfnisse scheinbar oder tatsächlich besser stillen kann als ihr Ehemann. Nicht bis er jemanden kennenlernt, der jünger, hübscher, attraktiver ist als sie, seine Ehefrau, bis der Tod euch scheidet. Das sind Gottes Gedanken. Ehe bedeutet eine lebenslange Treuebindung zwischen Mann und Frau. Früher habe ich immer gesagt, zwischen Zweien. Heute muss ich das deutlicher sagen. Zwischen Mann und Frau. Seit dem 1. August 2001 sind gleichgeschlechtliche Eheschließungen in unserem Land erlaubt nach dem Gesetz. Ich werfe keinen Stein auf die Menschen, die das tun, aber Ehe ist das nach der Bibel nicht. Das ist eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft. So kann man das nennen. Aber nicht Ehe. Ehe in der Bibel ist Mann und Frau. Die Gemeinschaft von Mann und Frau. Es wird nicht mehr lange möglich sein, so etwas öffentlich in einer solchen Halle zu sagen, ohne mit schweren Repressalien rechnen zu müssen. Hoffentlich sagen wir es dann immer noch und halten fest an diesen biblischen Gedanken. Nun, wenn Mann und Frau zusammengelötet werden, wenn sie verbunden werden von Gott, dass das ein Leben lang hält, bis der Tod euch scheidet, dann schließt das ein, es impliziert. Scheidung kommt nicht in Frage. Bitte ganz ruhig bleiben. Ich weiß, dass hier sicherlich auch unter uns bei so einer großen Zahl von Geschwistern Menschen unter uns sind, die eine Scheidung erlitten haben. Auch auf die werfe ich ganz gewiss keinen Stein. Ich weiß, was ihr da gelitten habt. Ihr selbst und eure Kinder womöglich auch. Ich werfe auf niemanden einen Stein. Aber ich möchte jetzt mal zu denen reden, die verheiratet sind oder noch heiraten werden. Ehe bedeutet eine lebenslange Treuebindung und das heißt, Scheidung kommt nicht in Frage. Ich will euch etwas erzählen aus meinem eigenen Erleben. Als ich meine Frau kennengelernt hatte, verliebt in einem Augenblick, aber dann mussten wir 5 Jahre aufeinander warten, bis wir heiraten konnten, aus verschiedenen Gründen, Umständen. Dann hatten wir geheiratet. Wir lebten damals in Karlsruhe am Rhein, unsere erste Ehezeit. Und ich muss sagen, ich war damals dienstlich so eingespannt, ich hatte an 30 Abenden im Monat Dienst, wenn der Monat 31 Tage hatte. Und ein Abend in der Woche, im Monat frei für ein junges Ehepaar ist ein bisschen wenig. Und das hat unserer Ehe nicht gut getan, aber vielleicht auch noch andere Dinge. Da war meine Frau gar nicht immer glücklich. Und als sie dann mal davon sprach, zu ihren Eltern nach Kärnten, nach Österreich gehen zu wollen für eine Woche, da ist bei mir die Alarmanlage angegangen. Da habe ich zu ihr gesagt, Silvia, lass uns mal einen langen Spaziergang machen. im Karlsruher Schlossgarten. Und das haben wir getan. Und damals habe ich ihr gesagt, Silvia, wir haben geheiratet. Wir haben vor Gott und Menschen Treue versprochen. Wir haben Anfangsschwierigkeiten in unserer Ehe. Es läuft noch nicht alles so rund. Aber, weißt du, lass uns Folgendes machen. Lass uns auf die Knie gehen und Gott um Hilfe bitten. Lass uns auch nicht so stolz sein, Menschen um Hilfe zu bitten, wenn das nötig ist. Aber das Wort Scheidung löschen wir von unserer Festplatte. Das löschen wir aus dem Gehirn. Wir werden es nicht aussprechen. Wir werden nicht leichtfertig von Scheidung reden oder mit Scheidung drohen. Das kommt für uns nicht in Frage. Lass uns zusammen arbeiten. Lass uns zusammen Hilfe suchen. Und es wird besser werden mit uns. Und so war es auch. Schon nach kurzer Zeit hatten wir eine Begegnung mit Volkhard und Gerlinde Scheunemann, die lange in Indonesien als Missionare waren, die aus Lübeck kommen, und die haben uns sehr gedient, was unsere Ehe anging. Die haben uns einen entscheidenden Schlüssel gegeben und von da an ging es wirklich bergauf. Und wenn wir heute Hochzeitstag haben, ich meine nicht heute, sondern wenn wir Hochzeitstag haben, dann schauen wir oft auf ein Ehejahr zurück, schöner als die Jahre zuvor. Ich kann nicht sagen, dass unsere Ehe immer eine ganz kraftvolle Ehe ist, dass bei uns nicht auch einmal Missstimmung aufkommt oder mal ein Wortwechsel passiert. Ja, Alexander Seibel pflegt zu sagen, danach kommt auch manchmal noch Schlagwechsel, Kugelwechsel, aber das lassen wir jetzt mal weg. Ja, wenn da mal so ein Wortwechsel geschieht, das kommt bei uns auch vor. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wir wollen zusammenhalten. Wir haben die Grundentscheidung vor Gott getroffen. Wir wollen zusammen alt werden. Und ihr seht, kann nicht mehr lange dauern, ja? Ich bin schon friedhofsblond ein wenig, ja? So nennt man das, diese Haarfarbe. Und ich wünsche die Verheirateten hier und auch diejenigen, die heiraten wollen, dass sie von vornherein sich das klar machen. Ehe ist eine lebenslange Treuebindung. Shakespeare scheint das noch gewusst zu haben. Er sagte einmal, besser gut gehängt als schlecht verheiratet. Also gut überlegen. Ein dritter Baustein, den uns der Apostel Paulus nennt für eine Ehe, die Gott wohlgefällig ist und zum Segen für die Menschen, nämlich ein Fleisch werden. Ein Fleisch werden. Man bleibt in einer Ehe, und wenn sie 50 oder 60 Jahre währen sollte, man bleibt immer zwei ganz verschiedene Persönlichkeiten. Die jungen Leute hier, die ahnen noch gar nicht, wie verschieden Mann und Frau sind. Die ahnen das noch gar nicht. Das lernt man erst im Laufe von Ehejahren kennen. Wie verschieden Mann und Frau denken, fühlen, empfinden, Bedürfnisse haben und so weiter. Ihr ganzes Wesen ist so verschieden, man bleibt auch verschieden und wächst doch zu einer geheimnisvollen Einheit zusammen. Man weiß immer besser, wie der andere denkt, wie er fühlt, was er wünscht, was er mag, was er nicht mag, was ihm wehtut, und kann aufeinander eingehen und sich verstehen und zusammenwachsen, ein Fleisch werden. Das ist nicht nur die körperliche Dimension, die ist vielleicht recht bald vollzogen, sondern es ist ein Zusammenwachsen nach Geist, Seele und Leib, und das ist ein jahrzehntelanger Prozess. Ich hörte einmal, wie jemand sagte, wenn Mann und Frau sich sehr lieben und viele, viele glückliche Ehejahre erlebt haben und sich oft auch verliebt in die Augen geschaut haben, dann hätte er beobachtet, sagte dieser Bruder, wie die sich dann sogar bis in die Gesichtszüge, bis in die Physiognomie ähnlich werden. Vielleicht habt ihr das auch bei dem einen oder anderen schon mal gedacht. Aber ich bin vorsichtig mit dieser Aussage, seitdem ich weiß, dass das manche Hundebesitzer von Ihnen und Ihrem Hund auch sagen. Ja, also lassen wir das dahingestellt sein. Aber ein Fleischwerden ist ein lebenslanger Prozess und ist nicht 4 Wochen nach der Hochzeit schon vollzogen. Paulus nennt einen weiteren, vielleicht sehr wichtigen, unter Umständen wichtigsten Baustein für eine christliche Ehe. Lieben. Vielleicht seht ihr, was ich tue. Ich gehe hier durch den Text, durch den biblischen Text und nehme die Verben heraus. Die Tätigkeitsworte, die beschreiben doch am meisten, die sagen doch am meisten aus, ja? Und wir haben jetzt schon gehört, verlassen, anhängen, zusammengelötet werden, ein Fleisch werden. Das sind im Hebräischen immer jeweils ein Wort nur. Und jetzt dieses vierte, ganz wichtige Wort, lieben. Ich lese noch einmal Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Übrigens, lieben kommt hier dreimal vor in diesem Text. Auch in Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben. Und noch einmal bei der Zusammenfassung in Vers 33. Jeder von euch liebe seine Frau. Dreimal wird den Männern hier gesagt, dass sie ihre Ehefrauen lieben sollen. Ich habe darüber lange nachgedacht. Lange nachgedacht. Wisst ihr, was ich inzwischen glaube? Dass sich Frauen von Natur aus leichter tun zu lieben. Das hängt mit dem Wesen der Frau zusammen. Sie ist viel personen- und beziehungsorientierter. Es fällt ihr leichter zu lieben. Frauen sind auch meistens, sind sie in den Pflegeberufen in der Überzahl oder sie lieben auch ihre Kinder. Frauen tun sich leichter zu lieben, während sie in einem anderen Bereich sich vielleicht schwerer tun. Das will ich zum Schluss noch verraten. Aber wir Männer tun uns schwer zu lieben. Wir sind sehr sachorientiert oft. Es gibt Männer, die können 12 Stunden am Stück an einem Computer verbringen und denen fehlt gar nichts. Denen fehlt nichts. 12 Stunden am Computer. Und das gibt's bei Frauen höchstens als Ausnahme, die die Regel bestätigt. Aber eine Frau ist normalerweise viel beziehungsorientierter. Und uns Männern wird gesagt, wir sollen lieben. Das ist eine große Herausforderung. Schaut, wenn der Apostel Paulus geschrieben hätte, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie sie euch lieben, wäre für die meisten von uns, auch für mich, schon eine große Herausforderung, so die Frau zu lieben, wie die Frau uns liebt. Uns Ehemann in diesem Fall, ja? Wäre schon eine Herausforderung. Aber er geht ja noch viel weiter. Ähnlich wie es Wolfgang uns eben gezeigt hat, im Blick auf das Gebetsleben, die Bibel ist nicht minimalistisch, Gott ist nicht zufrieden mit so einem Ach und Krach Eheleben oder Ach und Krach Gebetsleben, sondern Gott legt die Latte hoch, wir sollen uns nach der Decke ausstrecken, wir sollen dahin wachsen, wir sollen zunehmen. Und auch was die Ehe angeht, lesen wir hier, wir sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Der Herr Jesus hat die Gemeinde geliebt bis zur Dahingabe seines Lebens. Er hat sein Leben niedergelegt am Kreuz von Golgatha, völlig dahingegeben, nichts zurückgehalten, sein Blut gegeben. So sollen wir unsere Frauen lieben. Ist das möglich? Welcher Ehemann auf der Welt kann seine Frau so lieben? Wahrscheinlich kein einziger. Aber viele, viele Ehefrauen wären zufrieden, wenn sie nur etwas von dieser Haltung, von diesem Wunsch bei ihrem Ehemann sehen würden, dass er bereit wäre, Opfer zu bringen, nicht egoistisch zu sein, nicht nur immer haben wollen. Das ist so eine Einstellung bei uns Männern, habe ich auch bei mir schon oft genug festgestellt. Wir lassen uns gerne bedienen, so kleine Familienpaschas, ja, lassen uns die Pantoffel bringen und das Essen servieren und dies und das. Die Frauen sollen immer dienen, immer bereit sein, immer umgeben, ja. Aber wir, vor der Hochzeit, haben viele Männer ihren Frauen versprochen, weißt du, wenn wir mal verheiratet sind, dann werde ich dir die Sterne vom Himmel runterholen. 2 Jahre nach der Hochzeit holen sie nicht mal mehr das Mineralwasser aus dem Keller. Glaubt ihr, dass das Liebe ist? Manche Männer haben ihren Angebeteten versprochen, haben gesagt, ich werde dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Später haben die Frauen festgestellt, dass sie einen Analphabeten geheiratet haben, ja, der gar nicht lesen kann offensichtlich. Also, liebe Ehemänner, seien wir vorsichtig, was wir da reden, wenn in unserem Leben gar nichts davon zu sehen ist. Es ist schwer, Opfer zu bringen. Es ist schwer, zu lieben. Es ist schwer, nicht egoistisch zu sein. Und wir können es nur, wenn Christus uns ausfüllt, wenn seine Liebe und seine Art uns prägt, wenn wir Jesus-like sind, wie die jungen Leute heute sagen. Dieser Bibeltext, dieses an die Männer gerichtete Wort, war damals schon eine große Herausforderung, eine Provokation. Provokare heißt nach vorne rufen, herausfordern. Hier fordert Paulus die Männer in Ephesus auf, liebt eure Frauen. Und glaubt mir, Literaturwissenschaftler haben die gesamte Literatur des Altertums unter die Lupe genommen. Ich nicht, ja, aber Wissenschaftler. Sie hatten die spannende Frage, gab es, bevor Paulus das hier geschrieben hat in Epheser 5, schon einmal Aufforderungen an Männer, ihre Frauen zu lieben? Haben sie geschaut bei der Literatur der Griechen, der Römer, der Perser, der alten Hochkulturen? Fehlanzeige. Nirgendwo haben sie eine Stelle gefunden, wo Männer aufgefordert wurden, ihre Frauen zu lieben. Aber so dicke Bücher gibt es, auch aus jener Zeit, in denen steht, was Frauen alles tun sollen. Alle von Männern geschrieben, seltsamerweise, ja. Da merken wir den Missklang. Und hier kommt das wieder ins Gleichgewicht. Wir Männer sollen unsere Frauen lieben. Wir sollen in Vorleistung gehen. Ihr lieben Ehefrauen, das heißt nicht, dass ihr nicht auch eure Männer lieben sollt. Da schreibt Paulus im Titusbrief, ältere Frauen sollen jüngere lehren, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, häuslich zu sein und so weiter. Und natürlich, aber eine Frau ist so beschaffen, das kommt wieder zurück. Sie muss zuerst geliebt werden von ihrem Ehemann. Dann kommt das vielfach wieder zurück zum Ehemann. Und darum, ihr lieben Ehemänner, wir tun uns wirklich etwas Gutes, wenn wir unsere Frauen lieben, sie ehren, sie wertschätzen. Wo ist das Problem? Wir verwechseln viel zu leicht und zu schnell Lieben, echtes Lieben, mit Verliebtsein. Verliebtsein ist ein schönes Gefühl, das über uns kommen kann wie ein Regenschauer im Mai und geht wieder. Fachleute sagen, der Zustand des Verliebtseins hält maximal 2 Monate, oft aber nur 2 Wochen. 2 Tage kann der halten. Und dann tritt ein Mensch mit Ecken und Kanten hervor, der egoistisch sein kann, der Forderungen stellt. Und dann immer noch lieben. Kann man immer noch lieben nach 15 Jahren Ehe, wenn manches vorgefallen ist? Bittere Worte, Versäumnisse, Verletzungen? Kann man nach 40 Jahren Ehe den anderen immer noch lieben? Ja, es ist eine willentliche Liebe, von der Paulus hier spricht. Wir übersetzen Agape-Liebe zu leicht mit der selbstlosen Gottesliebe, habe ich früher auch getan. Aber inzwischen habe ich gelernt, es ist die willentliche Liebe. Die willentliche Liebe. Es ist die Liebe, die immer wieder neu sich entschließen kann, ich will meinen Ehepartner lieben. Auch wenn er dieses Bedürfnis mir nicht stillen kann, auch wenn er hier schon einmal versagt hat. Ja, selbst wenn er schon einmal untreu gewesen wäre, ich will ihn dennoch lieben. Ich sage das nicht leichtfertig, das ist eine ganz schwere Hypothek für eine Ehe. Ein Freund von mir, der schon beim Herrn ist, Ernst Meyer war sein Name, er hat in einem Studienheft einmal Kennzeichen echter Liebe genannt. Die darf ich euch mal gerade zitieren. Also ich glaube, dann kriegen wir eine Vorstellung, was echte Liebe ist. Er sagt, echte Liebe ist aufopfernd, so wie die Liebe Gottes, die auch geopfert hat. Echte Liebe erzeugt Respekt und Achtung vor der anderen Person. Respekt und Achtung. Wertschätzung. Echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung. Das nennt man Erotik. Das gehört auch dazu. Aber echte Liebe ist viel mehr als körperliche Anziehung. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. Echte Liebe versucht, eine Beziehung aufzubauen. Vom Ich zum Du. Von Mann zu Frau, von Frau zu Mann. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Echte Liebe kann warten. Jakob diente 7 Jahre um die Rahel. Echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung fürs ganze Leben. Echte Liebe ist eine geistliche Gemeinschaft auch. Da kann man auch zusammen beten. Und echte Liebe ist letztlich ein Abbild der Liebe Christi. So wie Paulus hier sagt, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Was wäre das wunderbar, wenn Nichtchristen eine christliche Ehe anschauen können, die von mir und meiner Frau, und könnten sagen, schau mal, wie der Wilfried seine Frau liebt. Das ist ja wie Christus und die Gemeinde, so wie Christus die Gemeinde liebt. Und schau mal, wie die Silvia sich ihm unterstellt. Das ist ja wie die Gemeinde, die sich dem Christus unterstellt. Wäre das nicht wunderbar, wenn das andere so sehen könnten an uns? Oder etwas davon? Echte Liebe, ein Abbild der Liebe Christi. Wir dürfen uns an der Stelle ruhig einmal fragen, wir Verheirateten, haben wir unseren Ehepartner wirklich geliebt? Ich stelle mir manchmal die Frage, wirklich, ob wir Männer überhaupt lieben können. Aber ich darf mal die Frage an uns alle stellen, die wir verheiratet sind. Haben wir den anderen wirklich geliebt? Oder ging es uns nur um Vorteile, die wir durch ihn haben? Haben wir wirklich die Person geliebt? Ich habe da schon Buße tun müssen in stillen Stunden. Meine Ehe ist längst nicht immer so kraftvoll und so verlaufen, wie es hier steht. Es hat auch schon Tränen gegeben, Männertränen, eine seltene Ware in dieser Welt, weil ich gemerkt habe, da war ich egoistisch, da habe ich einfach meine Frau nicht gesehen in ihrem Wesen, in ihren Bedürfnissen und so weiter. Und vor einigen Jahren habe ich mir Gebetsanliegen aufgeschrieben für unsere Ehe, die ich immer wieder vor den Herrn bringe. Immer wieder. Wenn wir beim Thema Gebet sind, dürfen wir auch mal sagen, man darf für die eigene Ehe beten. Natürlich. Da habe ich aufgeschrieben, Herr, schenke uns liebevolles Reden und Umgehen miteinander. Liebevolles Reden und Umgehen. Damit beginnt es. Wie gehen manche Leute, Eheleute, ruppig und rau miteinander um und herzlos. Liebevoll miteinander reden und umgehen. Bewahre mich vor unnötiger Kritik. Nicht dauernd kritisieren und belehren die Ehefrau. Frauen wollen nicht belehrt werden. Die wollen verstanden werden, dass sie anders sind als wir Männer. Das ist natürlich eine Herausforderung, auch für mich. Ich denke manchmal, warum ist meine Frau nicht so normal, wie ich bin, ja? Denke ich manchmal, aber das können wir wieder vergessen. Auf jeden Fall bete ich dann auch, Herr, hilf mir, meine Frau so zu lieben, wie du deine Gemeinde geliebt hast. Hilf mir, heute an diesem Tag ein kleines Opfer zu bringen. Wenn sie mich etwas bittet, im Haushalt zu helfen oder etwas zu reparieren, das ist ja auch so eine Sache, ja, dann das gleich zu tun und nicht auf die lange Bank zu schieben und so weiter. Und wenn wir merken, wir sind schuldig geworden, wir sind Liebe schuldig geblieben, dann darf man auch mal wirklich vor Gott und vor dem anderen Buße tun. Ich habe einmal vor meiner Frau gekniet und sie um Vergebung gebeten und gesagt, Silvia, ich habe das eingesehen, das war falsch, bitte vergib mir. Sie hat mir Jahre später gesagt, das war eine Schlüsselstunde in unserer Ehe. Das hat ganz viel bei ihr bewirkt, dass ich damals sie um Vergebung gebeten habe. Übrigens, es geht nicht um das letzte Wort in einer Ehe. Es geht darum, wer hat das erste Wort der Vergebung? Wer hat als erstes den Stolz überwunden und sagt, bitte vergib mir. Eben habe ich ruppig geantwortet oder lieblos, ja, oder bitte verzeih mir. Ich habe dich angelogen. Das war nicht wahrhaftig, was ich gesagt habe. Wollen wir wirklich lernen zu lieben? So wie es mit dem Gebetsleben ist, wir werden das nicht aus eigener Kraft produzieren können, wie die roten Blutkörperchen in unserem Knochenmark beim gesunden Körper. Nein, aber Wolfgang hat hingewiesen auf Epheser 5, Vers 1. Dieses Kapitel, das hat einen Anfang mit den Worten, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Als die, die von Gottes Liebe leben, wo die Liebe Gottes in ihre Herzen ausgegossen ist, wie in Römer 5, 1 steht. Oder Römer 5, 5 ist es vielmehr. Als solche, die von der Liebe Gottes leben, wollen wir doch unseren Ehepartner, den liebsten Menschen, den wir haben auf dieser Erde, lieben, mit Liebe begegnen. Und in Kapitel 5, Vers 18, unmittelbar vor dem Abschnitt über die Ehe, heißt es sicher nicht zufällig, werdet voll Geistes. Werdet voll Geistes. Lasst euch vom Geist Christi erfüllen, von Christus selbst. Und dann wird es möglich sein, den Ehepartner zu lieben. Paulus nennt zwei weitere Bausteine, die ich zusammenfassen will. Und danach werden wir mit dem letzten schließen. Er spricht von Nähren und Pflegen, Vers 29. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Nähren heißt ernähren. Solange wir Männer gesund sind und einen Arbeitsplatz haben, ist es unsere Aufgabe, die Familie zu ernähren. Das ist das Normale, dass der Mann die Familie ernährt. Eine Frau kann mithelfen, wenn es gar nicht anders geht finanziell oder in anderen Umständen kann eine Frau mithelfen, wenn sie noch keine Kinder hat. Aber wenn sie Kinder hat, sollte sie ganz bestimmt die Zeit zu Hause sein, wo die Kinder sie brauchen. Und nähren heißt also physisch ernähren. Nähren heißt auch mit Worten nähren. Und das ist auch ein Problem, auf das ich leider nicht lange eingehen kann. Wir Männer, wir unterschätzen oft, wie sehr Frauen vom Wort leben, wie sehr sie unsere Worte brauchen, aber wie sehr sie auch unsere Worte ernst nehmen und wir keine leichtfertigen Versprechungen machen dürfen. Frauen lieben das Wort ganz besonders. Wir Männer, wir sind ja oft schweigsamer und machen viele Dinge in uns selber aus, müssen nicht alles über die Zunge bringen, beim Denken schon oder vor dem Denken manchmal reden, ja. Na, ich will nicht sagen, dass das Frauen machen, obwohl hier und da habe ich schon einmal eine Schwester kennengelernt, da hatte ich den Eindruck, sie lebt nach dem Motto, woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört habe, was ich sage? Seid ihr da jetzt mitgekommen? Nur Einzelne waren das, nur Einzelne. Ich will euch nicht unter Generalverdacht stellen, liebe Schwestern, ja. Und es gibt auch Brüder, die vielleicht so leben. Aber Frauen brauchen das Gespräch. Sie brauchen das Gespräch mit ihrem Ehemann. Mir haben Frauen geschrieben, Briefe geschrieben. Ich könnte platzen, wenn er stundenlang schweigt neben mir. Da kriegen Frauen die Krise, da können sie nicht mit leben. Da haben sie großen Mangel, wenn der Ehemann nicht mit ihr redet. Ist das nicht seltsam? Vor der Hochzeit können wir Männer sehr, sehr gut reden. Da gehen wir spazieren im Mondschein, da sprudelt es bei uns wie bei den Dichtern und Denkern. Aber kaum sind wir verheiratet, da werden wir schon still und stiller. Und nach 10 Jahren Ehe sind manche Männer so stumm wie die Fische im Aquarium. Und dann verkümmert die Frau neben ihrem Ehemann. Sie verkümmert emotional. Sie möchte mit ihm reden, austauschen, Anteil haben an seinen Gedanken, Vorstellungen, Wünschen, Bedürfnissen. Sie möchte mit ihm kommunizieren. Mit ihm, nicht nur mit der Freundin oder mit anderen Schwestern in der Gemeinde, mit dem Ehemann. Und so wie wir gehört haben, wir brauchen Zeit für die Kommunikation mit dem Herrn zuerst am Morgen. So braucht auch ein Ehepaar Zeit miteinander. Ein Ehepaar sollte nach meinem Dafürhalten 30 Minuten mindestens haben. Da denken manche Unverheirateten, was? Nur 30 Minuten? Wartet mal ab später, wie turbulent das Leben ist. Und auch da gibt es Statistiken, nicht von Wolfgang, aber von anderen Leuten, ja, die fördern seltsame Ergebnisse zutage, dass Ehepaare nur noch 4 Minuten täglich miteinander reden. Und da ist noch die banale Alltagskommunikation dabei. Hast du schon die Rechnung bezahlt? Schmatz nicht so beim Essen. Alles noch mit dabei, ja. Und das ist doch ein Skandal, das darf nicht sein. Nähren heißt auch nähren mit Worten. In liebevoller Kommunikation. Ihr lieben Männer, noch ein Satz dazu. Es gibt Statistiken, warum Frauen, das meint jetzt nicht Gläubige, das meint jetzt generell, warum Frauen sich scheiden lassen. Es gibt auch Statistiken, warum Männer sich scheiden lassen. Aber bei Frauen, wisst ihr, was der Spitzenreiter ist? Mangelnde Kommunikation mit meinem Ehemann. Spitzenreiter bei den Gründen, die Frauen angeben, warum sie die Scheidung eingereicht haben. Ich sage noch einmal, das sollten christliche Ehefrauen niemals tun und Ehemänner auch nicht. Gibt keinen Scheidungsgrund in diesem Sinn. Bin ich fest von überzeugt. Meine Frau und ich, wir haben noch niemals einem Ehepaar zur Scheidung geraten. Da werden wir uns eher die Zunge abbeißen, als das zu tun. Gott hasst Scheidung. Wollen wir da nicht leichtfertig drüber hinweggehen? Ich rede nur zu denen, die verheiratet sind oder noch heiraten wollen. Und es gibt auch Vergebung, wenn eine Ehe zerbrochen ist. Auch dafür gibt es Vergebung und Gnade bei dem Herrn. Und es gibt auch Gnade, ein Leben unverheiratet zu leben. Es gibt Gnade, ein Leben als Witwer oder Witwe zu leben. Wir dürfen den Ehestand nicht idealisieren. Der hat viel Schönes, eine Ehe unter Christus kann ein Stück Himmel auf Erden sein. Aber, das wissen wir aus vielen Beispielen, leider auch ein Stück Hölle oder irgendwo dazwischen. Nähren heißt auch geistlich nähren, nämlich der Ehefrau Anteil geben am Wort, mit der Frau zusammen beten, mit der Ehefrau zusammen beten. Es gibt nur wenige Tage in den 25 Jahren Ehe bei meiner Frau und mir, wo wir nicht zusammen gebetet haben, wenn wir beide zu Hause waren. Wir beten normalerweise am Morgen und am Abend zusammen. Warum sollen gläubige Ehepaare nicht zusammen beten? Das Intimste, was man hat zusammen. Vor Gott treten. Und das alles heißt nähren. Aber auch pflegen. Pflegen. Nun, wie man ein Auto pflegt, das wissen wir Männer. Und ein Motorrad und eine Motorjacht braucht uns keiner erzählen, ja. Aber wie pflegt man seine Frau? Pflegen heißt investieren. Investieren. In eine Ehebeziehung muss investiert werden. Das ist kein Selbstläufer. Und da ist ein Denkfehler, oft auch bei uns Männern, vielleicht habe ich ihn selbst auch schon gehabt, ungefähr so, jetzt habe ich geheiratet, jetzt läuft mir meine Frau nicht mehr weg, jetzt kann ich mich den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Der Arbeit, dem Beruf, der Karriere, der Gemeinde, den Hobbys. Und die Ehe, die läuft so nebenbei. Und so wird es nicht gehen. So wird es nicht gehen. Pflegen heißt investieren. Schaut, alle Dinge, die uns wert und teuer sind, lassen wir nicht verfallen. Wir investieren in das Haus, in die Wohnung, in das Auto, in das Grundstück, in alle Dinge. Wir erhalten den Wert. Und so muss es auch bei der Ehe sein. In die Ehe muss investiert werden. Zeit, Zweisamkeit, Zuwendung, Gespräch, gemeinsame Erlebnisse, zusammen etwas Schönes unternehmen und zusammen dem Herrn in der Gemeinde dienen. In die Ehe muss investiert werden. Eine kleine Überraschung, ein liebevolles Wort, ein Gruß, ein paar Blumen, ein nettes Geschenk, mal einen Tag irgendwo zusammen alleine verbringen, ohne die Kinder oder gar ein Wochenende. Pflegen heißt investieren. Und ihr lieben Ehemänner, investiert auch, indem ihr euren Ehefrauen Wertschätzung gebt, indem ihr ihnen das sagt. Ich sage meiner Frau manchmal, Silvia, ich bin sehr gerne mit dir verheiratet. Ich möchte keine andere Frau auf der Welt. Ich bin Gott so dankbar, dass ich dich habe. So etwas muss eine Frau hören von ihrem Ehemann. Wenn Ehemänner ihren Frauen das nicht sagen, wie jener, der meinte, das habe ich meiner Frau am Hochzeitstag gesagt und jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet, wenn es sich ändert, werde ich es ihr wieder sagen. Ja? Nicht so sparsam. Nicht so sparsam, denn wir Männer sind, das wissen wir alle, gefährdet hier bei diesem Sinnesorgan, bei den Augen. Aber Frauen, sagt man, sind eher hier gefährdet, bei den Ohren. Wenn sie von ihrem eigenen Ehemann nie liebevolle Worte hören oder ganz, ganz selten, aber dafür viel Kritik und Genörgel und so weiter, dann kriegen Frauen manchmal so lange Ohren, wenn da so ein Frauenflüsterer daherkommt. Es gibt Pferdeflüsterer und Frauenflüsterer, ja. Das sind Männer, die verstehen das, die Seele im Inneren einer Frau zum Schwingen zu bringen und sie mit Worten zu umgarnen. Und darum ist es ein guter Schutz, wenn Mann und Frau gut investieren in die Ehe, auch gut kommunizieren, dicke Freunde sind, die durch dick und dünn zusammengehen. Und so ist das ein wirklicher Schutz. Jemand sagte, die Liebe kommt oft unbemerkt, aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Und wenn in deiner Ehebeziehung die Liebe gewichen ist, dann hast du nicht genug gepflegt, lieber Ehemann. Und ihr Ehefrauen, bitte pflegt auch mit, ja? Genau wie beim Lieben. Ehefrauen nähren mit und pflegen mit. Aber in erster Linie wird es uns Männern gesagt, dass wir hier in Vorleistung gehen sollen. Ich habe noch einen siebten und letzten Stein, den darf ich noch nennen. Nämlich sich unterordnen. Vers 22. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Warum nenne ich das an siebter Stelle, wo es doch hier im Bibeltext an erster Stelle steht? Hier, wir sind eine Glaubenskonferenz heute, hätte ich das sicherlich auch an erster Stelle nennen können. Aber ich spreche auch manchmal vor ganz anderem Publikum über dieses Thema. Da ist es besser, ich nenne das weiter hinten, ja? Vielleicht sogar an letzter Stelle. Denn wenn manche Frauen nur das Wort Unterordnung hören, höre ich, wie der Rollladen runterknallt bei ihnen, innerlich, ja? Die können schon das Wort nicht mehr hören, geschweige denn die Sache leben. Das hat auch viele Gründe, die kann ich jetzt nicht alle darlegen. Vielleicht auch, weil wir Männer das falsch verstanden haben, als hätte Paulus geschrieben, ihr Männer, macht euch eure Frauen untertan. Nein, Das hat er nicht geschrieben. Wir sollen lieben, nähren, pflegen. Und ich möchte die Frau sehen, die von ihrem Mann so behandelt wird, mit großer Wertschätzung, die dann noch gerne eine Emanze sein möchte. Die möchte ich sehen. Eine Frau ist gar nicht so geschaffen. Die ist geschaffen, dass sie sich anlehnen kann beim Mann, dass sie Schutz und Geborgenheit finden kann bei ihrem Mann, dass sie von ihm getragen wird und geführt wird, dass er der geistige Leiter ist, das Haupt in der Ehe, der die letzte Verantwortung hat vor Gott. Meine Frau, die denkt sehr gut mit, ja, und die hat auch ihren eigenen Willen, aber wenn wir etwas zusammen entscheiden müssen, dann sagt sie mir, wie sie denkt, und ich bedanke mich dafür. Und dann sagt sie so, und jetzt werde ich dafür beten, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und so wie du sagst, so machen wir es. Ja, wenn wir nicht einig sind, wenn wir nicht wissen, sollen wir die Kinder mit auf eine Klassenfahrt lassen oder nicht, ja, das sind solche Fragen. Und da kann der eine mal eher neigen, ja, und der andere sagt, nein, lieber nicht. Und jetzt muss ja eine Entscheidung getroffen werden. Und die letzte Verantwortung vor Gott haben wir Ehemänner, nach Gottes Wort. Und Frauen, wenn sie geistlich sind, dann unterstellen sie sich ihrem Mann. Und selbst dann, wenn sie geistlicher sind als der Mann. Und ich habe beobachtet, in vielen Ehen ist es so, dass die Frau mehr geistliches Leben hat als der Mann. Und wenn das so ist in deiner Ehe, dann zeige deine Geistlichkeit, beweise sie, indem du dich zurücknimmst und deinem Mann hilfst, Haupt zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Unterstütze ihn darin. Vielleicht hat er es nicht gesehen bei seinen Eltern und bei den Großeltern schon nicht. Und über Generationen haben die Frauen heimlich geherrscht in den Ehen. Machen wir uns doch nichts vor. So ist es oft. Ich sprach einmal in der Schweiz über dieses Thema. Da kam so ein pensionierter Bankdirektor zu mir. Gibt es eine ganze Reihe in der Schweiz, ja. Und dann sagte er zu mir, Wilfried, bin ich froh, dass du das mal deutlich gesagt hast. Weißt du warum? Hier bei uns in der Schweiz, da gibt es in vielen Ehen so eine Gouvernante. Weißt du, was das ist? Ja, das ist so eine Familienmatrona, ja. Die hat die Zügel in der Hand und die bestimmt, wo es lang geht. Keine Familienmatronas, sondern der Mann, die geistliche Führung in Ehe und Familie. Und die Frau soll sich ihm unterstellen. Ich habe vorhin zu Beginn angedeutet, dass die Schwestern nach meiner Beobachtung ja auch eine Schwäche haben könnten. Wir Männer haben viele, Schwestern nur wenige und vielleicht hier eine, nämlich... Schaut mal, warum macht Paulus einen Strich unter das Kapitel und sagt zum Schluss nochmal in Vers 33, jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Und da ist ein Schwachpunkt, habe ich beobachtet, in manchen Ehen, nämlich, dass die Frau nicht dem Ehemann den Respekt, die Achtung entgegenbringt. Ich habe auch darüber lange nachgedacht. Ich habe noch keine endgültigen Antworten, aber es hängt auch manchmal damit zusammen, dass wir Männer ein bisschen komisch sind und ein bisschen umständlich und kompliziert auch manchmal irgendwie. Wisst ihr, Frauen, die sind die kommen einfach mit dem Leben irgendwie besser klar. Ich habe das gesehen bei meinen Kindern. Meine Tochter, die war 3 Jahre jünger als ihr Bruder. Ach, die konnte eher Schuh binden als er, ja. Und die konnte eher das. Die hat das alles so schnell gelernt. Da habe ich gesehen, wie Frauen, Mädchen, ja, was die für eine Auffassungsgabe haben und wie schnell das bei denen geht. Und bei uns Männern alles ein bisschen langsamer, ja, und umständlicher, komplizierter. Und weil Frauen so Multitasking sind, die können ein Kind auf dem Arm haben und gleichzeitig kochen und telefonieren, ja. Und wir Männer kriegen schon die Krise, wenn wir 2 Sachen zusammen machen sollen. Weil da schauen Schwestern manchmal so ein bisschen auf ihren Ehemann runter, weil er nicht so schnell ist wie sie, nicht so zackig, ja, so, ja, einfach das so schnell alles in den Griff kriegt. Ihr lieben Schwestern, macht das nicht. Männer sind anders und verachtet sie nicht, helft ihnen, Haupt zu sein, unterstellt euch ihnen und ordnet euch ihnen wirklich unter, um des Herrn willen. Ich kenne Schwestern, die sogar mit einem nichtgläubigen Mann verheiratet sind und sich diesen Mann trotzdem weitestgehend unterstellen, um ihn zu gewinnen für den Herrn. Ich habe nicht gesagt, dass das leicht ist, aber ich weiß, dass es manche wirklich versuchen zu leben. Wir haben über die christliche Ehe nachgedacht Wir wollen an diesem Tag miteinander wirklich besprechen, kraftvolle Nachfolge. Eine Nachfolge, die dem Herrn gefällt, die einen Unterschied macht, die auch in dieser Welt wahrgenommen wird, die ein Segen ist für andere. Und ich hoffe, wir alle sind hierher gekommen, weil wir uns das wünschen. Ich denke, jeder von uns, der ehrlich und aufrichtig ist, erfüllt manchmal seine Schwachheit und sein Versagen und wieder zu kurz gekommen. Und da hat es gefehlt, im Gebetsleben, im Eheleben, im Familienleben. Immer wieder fehlt es, bei mir auch. Wir wollen nicht darauf schauen. Wir wollen wirklich auf unseren Herrn schauen und sein Wort neu in uns aufnehmen, das Kraft hat, uns zu verändern, uns zu prägen, uns wirklich anders zu machen, auch als Ehemänner und Ehefrauen. Und ich hoffe einfach, dass der Herr das eine oder andere unterstrichen hat in deinem Leben, in eurem Eheleben und auch die Unverheirateten hier oder die nicht mehr Verheirateten, dass sie auch das eine oder andere mitnehmen konnten für ihr weiteres Leben. Treuer Gott und Vater, du hast sehr deutlich und auch sehr ernst in unser Leben gesprochen. Bei der Botschaft über Gebet, wir danken dir dafür, Herr. Wir wollen nicht an den Symptomen herumdoktern. Wir wollen wirklich beim Kern beginnen. Das ist die Gemeinschaft mit dir. Und wir müssen dir bekennen, Herr, dass wir auch zu diesen Statistiken gehören, wo es fehlt. Manchmal, weil keine Lust ist, manchmal, weil wir keine Ruhe haben, manchmal, weil die Beziehung zu dir nicht in Ordnung ist. Wir stehen jetzt vor dir, Herr, dem lebendigen Gott, unserem Gott und Vater. Durch Jesus Christus dürfen wir dich so nennen. Und wir bitten dich, lass uns aufrichtig sein. Nur so kann uns geholfen werden. Lass uns beugen vor dir, wirklich ganz tief beugen. Und dann wirst du uns neu segnen. Jede neue Segnung fängt immer mit einer Beugung an. Lass uns das im Blick auf unser Gebetsleben und auch im Blick auf das Eheleben so praktizieren. Herr, ich möchte dir danken für jede glückliche, gesegnete, harmonische Ehe, die es hier unter uns gibt. Und wo sie noch nicht so ist oder nicht mehr, lass sie so werden, Herr. Danke für dein wunderbares Wort, das uns den Weg dahin zeigt. Gib, dass auch die Ehepaare Zeit finden, darüber auszutauschen, darüber zu sprechen, heute Abend oder in den nächsten Tagen, dass es vertieft werden kann, und hilf den Gedanken ins Leben hinein. Segne jeden Einzelnen von uns, auch die Nichtverheirateten, die Jugendlichen, die Witwer und Witwen, Herr, die Geschiedenen, jeden Einzelnen. Lass uns erkennen, dass ein Leben mit Christus reichen Segen bringt, ganz gleich wie unser Familienstand auch ist. So befehlen wir uns jetzt dir an, auch für die Zeit der Mittagspause, für die Zeit der Gemeinschaft und für den weiteren Tag. Amen.